Deutschlandfunk, das war der Tag.
Demonstrationen in Belarus, das ist nichts Neues seit der mutmaßlich manipulierten Wiederwahl von Alexander Lukaschenko. Dass aber jetzt auch für den Präsidenten auf die Straße gegangen wird, das hatten wir noch nicht. Heute war es soweit. In Deutschland wird weiter darüber debattiert, wer die Corona-Tests von Rückkehrern aus Risikogebieten bezahlen soll. Und natürlich über die Testpanne in Bayern. Und von Spanien aus ist nach monatelanger Wartezeit die Sea-Watch 4 in See gestochen, um Flüchtende vor dem Ertrinken zu retten. Das und mehr in den 25 Minuten bis 11:30. Ich bin Tobias Ullmeier. Guten Abend. Ja, wohin steuert Belarus? In den Ausnahmezustand, angeordnet durch seinen Präsidenten Alexander Lukaschenko, der Machterhalt durchgesetzt von Fallschirmjägern und Polizisten, oder beugt sich der umstrittene Machthaber doch dem offensichtlichen Willen des Volkes und flieht? Heute hat er mit einem Kniff versucht, seine Bevölkerung zu manipulieren. Tilko Gries berichtet.
Alexander Lukaschenko ist heute unangekündigt bei einer staatlich organisierten Demonstration zu seiner Unterstützung aufgetreten. Die Menge aus einigen tausend Menschen feierte ihn, jubelte ihm zu. Sie riefen Danke und für Lukaschenko. Der Präsident ging mit keinem Wort darauf ein, einen von Oppositionellen geforderten Dialog zu beginnen. Neuwahlen lehnte er ab. Stattdessen zeichnete er das Bild eines Landes, das sich in akuter Gefahr befinde, der Gefahr einer Invasion. Schauen Sie aus dem Fenster. Panzer, Flugzeuge heben ab, 15 Minuten vor unseren Grenzen. NATO-Truppen lärmen mit ihren Ketten an unseren Toren. Es läuft die Aufrüstung militärischer Kräfte an den westlichen Grenzen unseres Landes. Anders als noch kurz vor der Wahl, als er eine Einmischung Moskaus beklagte, spielte Russland in seiner Rede heute keine Rolle mehr. Wir haben keine Unterstützer. Alle wollen, dass wir knien. Das werden wir nicht. Aber ich bin Realist. Hören Sie, Sie werden uns kein ruhiges Leben gönnen. Selbst wenn Sie sich ein wenig beruhigen, kommen Sie nach einer Weile wieder wie Ratten aus Ihren Löchern. Sie werden schon von Fremden gesteuert, von Puppenspielern. Lukaschenko erinnerte an die 90er Jahre und daran, wie ärmlich die soziale Lage für viele Menschen damals gewesen sei. Bei allen Schwierigkeiten, bei allen Unzulänglichkeiten haben wir gemeinsam unser Land eine Schönheit aufgebaut. Wenn das jemand hergeben will, werde ich das Ihnen nicht erlauben, selbst wenn ich tot bin. Vor Beginn der Kundgebung hatte es Berichte gegeben, denen zufolge Teilnehmer aus verschiedenen Städten des Landes nach Minsk gefahren worden waren. Sie seien, weil ökonomisch abhängig vom Staat, zur Teilnahme genötigt worden. Der Verlauf der Veranstaltung legt jedoch nahe, dass hier auch eine Gesellschaftsgruppe repräsentiert war, die Lukaschenko und seine Politik unverändert unterstützt. Gegenteilig stellte sich in den folgenden Nachmittagsstunden die Situation in einer ganzen Reihe von belarussischen Städten dar und in der Hauptstadt, einige Kilometer Luftlinie entfernt von der Pro-Lukaschenko-Demo, rund um den Obelisken Heldenstadt Minsk, einem Denkmal in Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Dorthin hatten Oppositionelle aufgerufen zu kommen. Luftbilder zeigen deutlich, dass diese Demonstration sehr viel mehr Menschen anzog. Schätzungen reichen von mehreren 10.000 bis mehr als 200.000 Teilnehmern. Die größte politische Kundgebung seit Jahrzehnten. Viele Menschen trugen weiß-rote Kleidung oder Fahnen. Diese alte Fahne war Staatssymbol, bis Lukaschenko eine andere eingeführt hatte. Es gab keine große Bühne, keine zentrale Organisation. Maria Kalesnikava wurde bejubelt. Sie ist Mitstreiterin der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja. Unsere Hauptforderung: der ehemalige Präsident muss zurücktreten. Ich wende mich an alle Arbeiter in den Fabriken, den Angestellten in Staatsmedien, an Beamte, Funktionäre, Diplomaten und alle, die in den Sicherheitsdiensten arbeiten. Das ist Ihre letzte Chance. Überwinden Sie Ihre Angst, wie wir es getan haben. Schauen Sie, wie viele wir sind. Überwinden Sie Ihre Angst und schließen Sie sich uns an. Wir unterstützen Sie. Wir sind bei Ihnen. Am Nachmittag teilte die belarussische staatliche Nachrichtenagentur Belta mit, Alexander Lukaschenko und Wladimir Putin hätten nach gestern auch heute ein Telefonat geführt. Aus den Mitteilungen in Minsk und in Moskau von beiden Tagen lässt sich herauslesen, dass Russland Lukaschenko nicht namentlich beispringt und eine Hilfe, welcher Art sie auch sein mag, von einer äußeren Bedrohung abhängig macht.
Unser Korrespondent Thilko Gries. Ins Inland, da schlägt die Testpanne in Bayern, die nun schon seit Mittwoch bekannt ist, weiter hohe Wellen. Denn bis heute sind immer noch nicht alle positiv Getesteten informiert worden. Eva Lell.
Mit einer kurzen Pressemitteilung versuchte das Gesundheitsministerium einen Schlussstrich unter die schwere Panne an Teststationen zu ziehen. Zitat:
Es mussten zigtausende Dokumente gesichtet werden, um die Getesteten ermitteln zu können. Dies gelang nun bei 903 Betroffenen. Bei lediglich 46 positiven Befunden liegen keine passenden Personendaten vor.
903 Personen wurden ermittelt. Benachrichtigt wurden bis zum Sonntagmittag nur 844. Diese Information lieferte ein Ministeriumssprecher Stunden später nach. Laut einem Sprecher des Gesundheitsministeriums ist es wenig wahrscheinlich, dass die verbliebenen 46 Personen noch ausfindig gemacht werden. Zum Teil wurden Fantasienamen angegeben. Ein Interview lehnte Gesundheitsministerin Melanie Hummel ab. Stattdessen verteidigte der Corona-Beauftragte der Staatsregierung, Florian Herrmann, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk, warum es so lange gedauert hat, die Personen zu ermitteln.
Im Endeffekt ging es jetzt um Präzision vor Hektik. Es war jetzt einfach so weit, dass man sagen konnte, dieser Vorgang ist jetzt für sich genommen abgeschlossen.
Herrmann betonte, dass man 1000 positiv auf das Coronavirus Getestete ermittelt und informiert hat. Damit verteidigte er die schnelle Einsetzung der Teststationen, die die Opposition kritisiert hatte. Für die Opposition ist die Sache damit aber noch nicht vom Tisch. SPD-Fraktionschef Horst Arnold.
Erledigt ist damit eigentlich gar nichts. Denn auf der einen Seite sieht man, dass die lange Zeit dieser Aufarbeitung die Defizite offenlegt, die bereits hätten geplant werden müssen. Und auf der anderen Seite, erst dann, wenn jeder weiß, was Sache ist, ist die Sache möglicherweise erledigt.
Die Grünen mahnen an, dass so etwas nicht mehr passieren dürfe. Am Mittwoch tagt der Gesundheitsausschuss im Landtag außerplanmäßig. Die FDP fordert, Gesundheitsministerin Hummel müsse dort Rede und Antwort stehen. Es sind schwierige Tage für die Ministerin. Ein Rückblick. Am Mittwoch vergangener Woche hatte Hummel eingeräumt, dass 44.000 Menschen, die sich an bayerischen Stationen haben testen lassen, bislang zum Teil seit Wochen auf ihr Ergebnis warten, darunter über 900 positiv Getestete. Hummel kündigte an, dass die Behörden nun schnell alles aufarbeiten wollen.
So dass wir, morgen bis mittags die Positiven informiert haben wollen. Das ist die Zielvorgabe, die wir haben.
Ziel Donnerstagmittag. Eine Vorgabe, die bekanntlich nie erreicht wurde. Immer wieder wurde der Zeitpunkt, an dem alle ermittelt sind, nach hinten geschoben. Den ganzen Freitag und Samstag über, zum Teil stündlich. Dann am Sonntagmittag, mehr als 3 Tage später, wird bekannt, noch immer wissen nicht alle Bescheid. Am Donnerstag stand schon ein Rücktritt der Ministerin im Raum. Dann trat Hummel doch gemeinsam mit Ministerpräsident Söder vor die Kameras und Mikrofone.
Es tut der gesamten Staatsregierung leid, dass diese Fehler passiert sind. Der Ministerin, aber mir auch ganz persönlich, dass jetzt viele Menschen verunsichert sind.
Der Corona-Beauftragte der Staatsregierung, Staatskanzleichef Florian Herrmann, sagte dem BR, entscheidend sei, dass der Vorgang abgearbeitet wurde, sobald das Problem bekannt war. Die Verzögerung will er der Ministerin nicht anlasten. Ich denke, das ist unproblematisch, sagte Herrmann wörtlich.
Testen, testen. Testen, das ist das Credo vieler Virologen und Politiker, um ein weiteres Ansteigen der Corona-Infektionszahlen zu verhindern. Aber nicht nur, dass das Ganze offenbar ziemlich schwierig zu organisieren ist, siehe Bayern, es geht auch um die Kosten, vor allem um die, die entstehen, wenn Menschen ganz bewusst Risiken eingehen. Barbara Schmidt-Matern aus Berlin.
Über 200.000 Menschen haben sich in Deutschland seit Ausbruch der Corona-Pandemie mit dem Virus infiziert. Manche leiden auch nach der akuten Phase weiter unter Atemnot, Sprachstörungen oder Gedächtnisverlust. Und so warnen trotz Sommerlaune und Reiselust im ganzen Land immer mehr Experten davor, das Problem auf die leichte Schulter zu nehmen.
Entscheidend ist, dass wir keine Dynamik bekommen, die uns entgleitet. Also steigende Infektionszahlen bis hierhin. Damit war auch ein Stück zu rechnen mit den Lockerungen. Aber jetzt ist eben wichtig, und das ist egal, ob im Urlaub oder eben in Deutschland, auf der Arbeit, in der Familie, dass wir weiter aufeinander aufpassen. Und wenn wir das beherzigen, dann kommen wir da jetzt auch gut weiter durch.
Meint Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im ARD-Fernsehen. Der CDU-Politiker muss sich allerdings auch kritische Fragen gefallen lassen, denn die neue Reisewarnung der Bundesregierung für fast ganz Spanien ist in erster Linie für die Spanier ein Desaster. Zwar fürchtet auch die deutsche Reiseindustrie neue Einbußen, doch die Tourismusverbände geben sich erst einmal gelassen. Norbert Fiebig ist Präsident des Deutschen Reiseverbandes.
Ich persönlich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Urlauber ihren Urlaub zu Ende verbringen will und dann planmäßig den Flug wieder nach Hause nehmen wird.
Um sich dann am Flughafen oder an der Grenze in die Schlange zu stellen für einen Corona-Test. Seit einer Woche ist der Abstrich für alle Reiserückkehrer verpflichtend, logistisch und finanziell ein immens großer Aufwand. Allein auf den Balearen halten sich derzeit rund 30.000 deutsche Pauschalurlauber auf. Dass sie alle einen kostenlosen Corona-Test erhalten, findet der Gesundheitsminister vollkommen richtig.
Das Testen darf in keiner Konstellation aus meiner Sicht eine soziale Frage werden. Ich verstehe gut diesen Impuls. Der ist so wie, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Aber ich finde, das ist kein gutes Prinzip in dieser Pandemie.
Vor allem aber geht es der Bundesregierung darum, den Überblick zu behalten.
Tests, die was kosten, die versucht man zu vermeiden. Wir sollten ein Interesse daran haben, dass viele sie auch machen.
Dieses Argument weist der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle zurück. Unserem Hauptstadtstudio sagte er am Mittag während seiner Zugfahrt:
Wer jetzt noch nach Mallorca oder in andere Risikogebiete reist, der sollte für die Kosten des Corona-Tests selbst aufkommen müssen. Es kann nicht sein, dass für ein solches Risikoverhalten am Ende die Allgemeinheit bezahlen muss.
Das meint auch Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollten sich an den Kosten für den Test zumindest beteiligen, fordert der SPD-Politiker. Schließlich gehen sie bewusst ein Risiko ein und gefährden die Allgemeinheit, betont Müller in der Bild am Sonntag. Als Regierungschef einer Großstadt steht der Sozialdemokrat besonders unter Druck. Der von Restaurants und Kneipen geprägte Bezirk Berlin-Mitte verzeichnet bundesweit die zweithöchste Zahl an Corona-Infektionen. Von einer regelrechten Ballermann-Atmosphäre ist dort die Rede. Die zunehmende Ignoranz einiger Bevölkerungsgruppen verärgert auch den Bundesgesundheitsminister.
Das ist jetzt keine Zeit für Egoismus und die keine Maske tragen wollen zum Beispiel. Ich habe heute in verschiedenen Veranstaltungen das wieder erlebt, dass einige sagen, ich will das nicht mehr. Das verstehe ich gut, aber es geht halt nicht nur um einen selbst, es geht auch um den Schutz der anderen.
Unterstützung erhält Jens Spahn aus dem Bundestag. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus fordert mehr Druck auf die Veranstalter von Demonstrationen gegen die Corona-Auflagen. Die Demonstrationsfreiheit sei zwar ein wichtiges Rechtsgut, so zitiert das Handelsblatt aus einem internen Schreiben von Brinkhaus an seine Fraktion. Die Hygienekonzepte müssten aber stärker überwacht werden.
Ein Beitrag von Barbara Schmidt-Matern. Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sind schwerer, sind nachhaltiger als von vielen zunächst vorhergesagt. Die Auftragslage vieler Unternehmen bleibt weiterhin schlecht. Manche können noch gar nicht arbeiten. So hat sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz jetzt für eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes ausgesprochen, um Entlassungen zu vermeiden. Thorsten Huhn.
Er wolle die Bezugsdauer von 12 auf 24 Monate verlängern, sagte Scholz der Bild am Sonntag. Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden, sagte der Finanzminister. Unternehmen und Beschäftigte brauchten von der Regierung das klare Signal, wir gehen mit euch den gesamten Weg durch die Krise, damit niemand auf der Strecke ohne Not entlassen wird. Derzeit gilt grundsätzlich eine Befristung für Kurzarbeitergeld auf maximal 12 Monate. In bestimmten Fällen kann die Bezugsdauer aber bereits jetzt verlängert werden auf bis zu 21 Monate. Im Juni hatten sich schon die Wirtschaftsminister der Bundesländer angesichts der Corona-Krise dafür ausgesprochen, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Auch die Arbeitgeberverbände haben sich dafür ausgesprochen. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60% des fehlenden Nettoentgelts, für Eltern mit Kindern 67%.
Morgen will der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul ein Lagebild zur Clan-Kriminalität vorstellen. Fast die Hälfte der Ermittlungsverfahren gegen Familienclans in Deutschland laufen in NRW. Und jetzt, nach diesem Wochenende, könnten noch ein paar hinzukommen nach einer Großrazzia im Ruhrgebiet. Michaela Rensing.
Ein Raum mit illegalen Spielautomaten und Tischen, der Zugang gut getarnt hinter einem Spind versteckt. Hört sich an wie ein Krimi, ist aber Realität. Denn genau solch einen Hinterraum hat die Polizei in einem Internetcafé in Essen entdeckt. In der Stadt lag auch der Schwerpunkt der Großrazzia in der vergangenen Nacht. Der Essener Polizeipräsident vermutet, dass das Glücksspiel ein wichtiges Standbein krimineller Clans ist. Sozusagen als Grundlage für Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Erpressung. Am Ende wurden allein in Essen illegale Spielgeräte aus 5 Objekten abtransportiert. In Duisburg entdeckten die Beamten eine vermutlich illegale Spielhalle mit 17 Geldspielautomaten, aufgestellt in einer vermeintlichen Teestube. Die Kontrollen starteten gleichzeitig um 21 Uhr unter anderem in Bochum, Herne, Witten, Gelsenkirchen und Wuppertal. Die Polizei schätzt, dass es mehr als 100 Clans in NRW gibt. Und denen will NRW-Innenminister Reul nach eigener Aussage das Leben schwer machen. Reul besuchte einen der Einsatzorte und sagte, es gehe darum, denen, die Städte unsicher machen, zu zeigen, hier gelte nicht das Recht der Familien, sondern das Recht des Staates.
Bei einem bewaffneten Überfall auf ein Hotel in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind nach unterschiedlichen Angaben zwischen mindestens 15 und mehr als 17 Menschen getötet worden, darunter die 4 oder 5 Angreifer. Dutzende weitere seien verletzt worden. Inzwischen ist die Lage wohl unter Kontrolle. Bettina Rühl.
Nach Angaben der Polizei zündete ein Selbstmordattentäter zunächst eine Autobombe vor dem Eingang des Elite-Hotels am Strand. Anschließend stürmten mehrere Bewaffnete das Hotel. Es ist ein beliebter Treffpunkt auch von Politikern und Journalisten. Die Angreifer nahmen eine unbekannte Zahl von Geiseln, die sich im Hotel aufgehalten hatten. Zu dem Angriff bekannte sich die islamistische Terrorgruppe Al-Shabaab, die zum Al-Qaida-Netzwerk gehört. In einer Mitteilung auf ihrer Internetseite erklärte die Miliz, sie habe das Hotel eines somalischen Abgeordneten angegriffen. Die fundamentalistische Terrorgruppe kämpft seit Jahren gegen die Regierung und um die Vorherrschaft in dem ostafrikanischen Land. Kurz vor dem Angriff hatte die Regierung angekündigt, bald demokratische Wahlen durchzuführen, bei denen jeder Wahlberechtigte eine Stimme hat. In dem langjährigen Bürgerkriegsland wäre das die erste Volksabstimmung seit Jahrzehnten.
Das deutsche Flüchtlingsschiff Sea-Watch 4 ist zu seiner ersten Mission im Mittelmeer aufgebrochen. Das ehemalige Forschungsschiff legte am frühen Samstagabend im spanischen Hafen Buriana ab und passierte heute die Balearen in Richtung der Meerenge zwischen Tunesien und Sizilien. Es soll vor Libyen nach Schiffbrüchigen suchen. Franka Welz.
Bis kurz vor dem Auslaufen ging es geschäftig zu auf der Sea-Watch 4, einem 60 Meter langen und über 1000 Tonnen schweren Koloss von Schiff, das seit Monaten in der Werft von Buriana in Südspanien festlag. Letzte Umbau- und Deckarbeiten am einstigen Forschungsschiff, aufräumen, Ladung festzurren, die Treibstoff- und Wasservorräte auffüllen und immer wieder Sicherheits- und andere Übungen.
Ich komme jetzt gerade von einem Schnellboot-Training zurück, wo wir das klassische Leute aus dem Wasser ziehen und auch Leute aus Bootenbergen geübt haben. Also ich habe jetzt gerade 2 Stunden lange Leute aus dem Wasser gezogen. Das war ganz schön anstrengend.
Erzählt Chris Grodotzky, der Medienkoordinator von Sea-Watch, als ich ihn über Skype an Bord des Schiffs erreiche. Neben Mitgliedern der Organisation Sea-Watch sind auch Vertreter von Ärzte ohne Grenzen an Bord. Sie übernehmen die medizinische Versorgung der Geretteten im Einsatzgebiet in internationalen Gewässern vor Libyen. Es ist eine besondere Mission, denn zum ersten Mal wird zivile Seenotrettung von einem breiten zivilgesellschaftlichen Bündnis getragen. Über 550 Partner unterstützen United for Rescue aktuell, darunter etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund und eben die Evangelische Kirche in Deutschland. Gerade ihr Engagement setze ein wichtiges Zeichen, meint Chris Grodotzky von Sea-Watch.
Weil eben mit diesem Schiff die Nächstenliebe, die sonst gerne von der Kanzel herunter gepredigt wird, ganz praktisch in die Tat umgesetzt wird. Mit diesem diesem Schiff stellt sich die Kirche, glaube ich, auch in eine Linie einer politischen Nächstenliebe, die auch eine politische Ansage auch macht und sagt, auch ihr in der Politik könnt nicht alles mit Menschen machen, was ihr wollt. Auch da gilt das Gebot der Nächstenliebe.
Dass sich so unterschiedliche Akteure gemeinsam hinter ein Projekt stellen, zeigt zudem für Gerald Knaus, Migrationsforscher und Architekt des Flüchtlingspaktes mit der Türkei,
dass es in Deutschland im Gegensatz zu sehr vielen anderen Ländern in Europa immer noch eine sehr breite Unterstützung in der Zivilgesellschaft, in der Bevölkerung, unter gewählten Bürgermeistern aller Parteien und eben auch in den Kirchen gibt, die sagt, angesichts der Toten im Mittelmeer und der unwürdigen Diskussion über Seenotrettung muss man aktiv werden.
Und das sei ein Zeichen,
dass es in Deutschland vielleicht sogar möglich wäre, alleine zu handeln oder mit einer kleinen Gruppe von anderen Staaten und trotzdem als Politiker die Unterstützung in der Gesellschaft zu behalten.
Bisher sträubt sich allerdings der für Migrations- und Flüchtlingsfragen zuständige Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU gegen das, was er Alleingänge nennt. Ihn treibt offenbar die Angst davor, falsche Anreize, wie es im Politikerdeutsch so gerne heißt, zu setzen und Menschenmassen zur Flucht nach Europa zu animieren. Für Migrationsforscher Gerald Knaus ist das ein Scheinargument, das zudem nicht von den absoluten Zahlen gestützt werde. Bis Ende Juli seien etwa gerade einmal gut 40.000 Menschen aus dem Nahen Osten und aus dem gesamten afrikanischen Kontinent nach Spanien, Malta, Italien, Zypern und Griechenland gekommen. 40.000 in 7 Monaten, das sei unglaublich wenig, so Knaus.
Und das Versagen der Europäischen Union liegt eben auch darin, dass trotz der Tatsache, dass so wenig Menschen kommen, das Fehlen einer glaubwürdigen Politik jetzt sichtbarer wird als je zuvor. Denn von den Zahlen ist niemand überfordert.
Und wenn der Präsident der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau, Volker Jung, an die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker in Europa appelliert:
Sorgen Sie für sichere Fluchtmöglichkeiten und Wege, damit Seenotrettung erst gar nicht nötig ist.
Dann zeigt das, die Kirche will die Politik in der Flüchtlingsfrage offenbar nicht so schnell vom Haken lassen.
Franka Welz über die Sea-Watch 4, die sich aufgemacht hat zur Rettung von Schiffbrüchigen. Und damit zu den Pressestimmen von morgen, zusammengestellt von Milena Reimann, vorgetragen von Bettina Schulmann.
Kommentiert wird die aktuelle Corona-Lage, insbesondere die Reisewarnung für Spanien. Mit Mallorca wird es ernst, schreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Wenn die Lieblingsinsel der Deutschen zum Risikogebiet erklärt wird, dann kehrt die Corona-Pandemie mit Macht zurück ins Bewusstsein unserer Gesellschaft. Urlaub als Risiko. Das muss man sich mal vorstellen. Dabei ist Mallorca eigentlich gar nicht das Problem. Die Insel hat kein Virus, sondern die Menschen. Mit Blick auf Spanien beklagt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle, funktionierende Strukturen zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurden auch nach dem Schock im Frühjahr nicht geschaffen. Stattdessen wurde der radikale Lockdown umso radikaler wieder aufgehoben, in erster Linie mit Rücksicht auf den Tourismussektor, dessen ökonomische Bedeutung für Spanien überragend ist. Es zeigt sich, wer zu früh lockert, vergrößert die Misere. Die Süddeutsche Zeitung nimmt die steigenden Infektionszahlen in Deutschland in den Blick und folgert: Weil der deutsche Staat aber nicht ein zweites Mal derart hart wie im Frühjahr durchgreifen kann, kommt es in den nächsten Monaten mehr denn je auf den Einzelnen an. Auf den einzelnen Bürger, der sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten sollte, aber auch auf den einzelnen Landrat oder Bürgermeister, der bei lokalen Ausbrüchen schneller handeln sollte als beim Fall Tönnies in Gütersloh. Thema ist auch der Vorschlag von Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Scholz, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate auszuweiten. Dazu heißt es in der Neuen Osnabrücker Zeitung: Jobs zu sichern, das ist ökonomisch eine der Hauptaufgaben in der Corona-Krise. Bislang ist das ganz gut gelungen. Das Kurzarbeitergeld bewährt sich, weshalb viel dafür spricht, die Bezugsdauer auf 24 Monate zu verlängern. Schließlich wird die Krise nicht von heute auf morgen beendet sein. Der Kölner Stadtanzeiger meint, mit jedem Monat wächst das Risiko, dass aus Kurzarbeitern doch Arbeitslose werden. Und trotzdem scheint der Vorschlag derzeit der einzig realistische Weg zu sein. Die Idee der Linkspartei, die Arbeitszeit auf 30 Wochenstunden zu begrenzen, wirkt dagegen wie Traumtänzerei. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen geht auf den Vorschlag der IG Metall ein, durch eine 4-Tage-Woche Arbeitsplätze in der Industrie zu sichern.
Auf längere Sicht braucht es, sollen Massenentlassungen vermieden werden, andere Mittel als das Instrument der Kurzarbeit. Die entscheidende Frage wird sein, können sich die Betriebe, können sich auch deren Beschäftigte die 4-Tage-Woche leisten? Denn eines ist klar, eine solche Verkürzung der Arbeitszeit, und darum geht es ja im Kern, wird mit vollem Lohnausgleich nicht zu machen sein.
Vielen Dank für diese Presseschau, Bettina Schulmann. Die Redaktion dafür hatte Milena Reimann. Und damit geht diese Sendung zu Ende. Für Ihr Interesse dankt Tobias Ullmeier. Ihnen noch eine gute Nacht und morgen einen guten Start in die neue Woche.